Halleluja. Preis dem Herrn. Ja, ihm liegt einiges hinter uns, Wichtiges. Das schöne Weihnachtsfest, eines der schönsten Feste, die wir haben. Was mir auffiel, ist, dass alle möglichen Symbole gezeigt werden und ja, Inspiration zu diesem Fest. Nur eines kommt nicht vor, die Geburt unseres Herrn. Und darum feiern wir eigentlich Weihnachten. Ja, und dann der Jahreswechsel. Viele nehmen sich fürs neue Jahr etliches vor, was sie schaffen wollen. Und ich glaube, dass unser Gott auch für dieses Jahr Großes geplant hat. Ich war in Süddeutschland 3 Wochen, habe die Gemeinden besuchen können, denen ich dort gedient habe über viele Jahre. In Geildorf, in Schorndorf, in Schwabach, in der Nähe von Heilbronn. Und ich habe das wieder so genossen, meine Geschwister zu begrüßen. Und mir wurde wieder so klar, unser Kapital, meine lieben Geschwister, sind Menschen. Menschen, mit denen wir Gemeinschaft haben dürfen. Menschen, mit denen wir eins sein können. Auch gerade, wenn wir so unterschiedlich sind. Das ist gerade der Reiz dabei, dass wir alle gleich gestrickt sind. Und vereinen uns alle in unserem Herrn. Oder anders ausgedrückt, die wahre Vereinigung liegt durch den ist uns durch den Heiligen Geist geschenkt. Ja, und so haben wir vieles jetzt hinter uns. Auch die Allianzgebetswoche schließt ja heute ab. Ne? In manchen Malen, ja. Wir hatten das gestern in der Elem, dann ein Riesending. Toll, dass Christen so zusammenstehen. Waren, glaube ich, auch gestern 10 Gemeinden, die allein in Barmbek Uhlenhorst, unterschiedliche Denominationsgemeinden, da zusammenkam. Eine schöne Feier, preis dem Herrn dafür. Ihr Lieben, für mich ist am Jahresende etwas passiert, das ich auch hier euch mitteilen möchte. Ich habe einen Traum gehabt, gerade so, es war der letzte, vorletzte Tag des alten Jahres. Und ich bin aufgewacht und war tief bewegt, tief erschrocken. Es war so, als würde der Herr zu mir gesprochen haben, erfülle den Auftrag, den ich dir gegeben habe. Es war so eine Art Bedrohung, aber so habe ich das wahrgenommen. Und trotzdem war ein großer Trost und ein großer Friede darin, denn es ist ein Auftrag des Herrn, den ich nicht leisten muss im Sinne einer menschlichen Leistung, muss ich das nicht vollbringen, sondern der Herr will mir dazu die Kraft schenken und die Gnade und euch ja auch. Das betrifft uns ja im Grunde alle. Wir alle sind Diener unseres Herrn und haben eine Kernberufung. Die Berufungen sind unterschiedlich und sie sind dann insgesamt das Werk des Leibes Christi hier auf Erden. Ihr Lieben, mir wurde so vieles gezeigt in diesem Traum. Es war so, also ein Traumgesicht. Es war nicht nur ein Traum. Es war eine Vision und Version und alles Mögliche. Ich habe die zerstörten Mauern wahrgenommen und wurde erinnert in diesem Traum an den Nehemia, der von Gott berufen wurde, nach Jerusalem zu gehen, um die Mauern aufzurichten. Dann ist er ja hin, hat sich vom König da freigeben lassen. Und König Adasaster, da war er ja beschäftigt, Mundschenk. Und ist dann mit seinem Esel um Jerusalem geritten, war tief erschüttert. Alles war zerstört. Ihr Lieben, in diesem Traum ging es nicht um Jerusalem, sondern es ging um Deutschland. Ich habe es so deutlich gespürt. Die Mauern des Schutzes über unserem Land sind zerstört. Und er redete zu mir, und dieser Auftrag, das ist nicht nur persönlich, es ist überhaupt nicht persönlich, es geht um das Reich Gottes. Und deswegen gebe ich das auch hier so weiter. Wir müssen eine Mauer bauen. Und zwar wir als Gottesvolk. Die Gottlosen, die können das nicht. Die haben natürlich erstmal überhaupt nicht das Werkzeug dazu, und sie haben auch nicht das Baumaterial dazu. Das haben nur wir Gotteskinder. Und so wurde ich innerlich beauftragt, mitzuhelfen, dass eine Gebetsmauer um unser Land gelegt wird, dass sie aufgerichtet wird, dass sie dann sich um unser ganzes Land schließt. Und da braucht es natürlich für so ein großes Land wie Deutschland, nicht das größte Land, aber immerhin ziemlich groß, trotzdem, es braucht Tausende und Abertausende von Betern, um Nonstop-Gebet zum Himmel zu schicken, also die dann einer Mauer gleichkommt. Einmal sagt Gott zu Hesekiel: Ich suchte jemanden, der in den Riss tritt und sich zur Mauer machte, aber ich fand keinen, und da musste ich Jerusalem zerstören. Wenn es keine Beter gibt, wenn es keine Leute gibt, die sich durch die Gnade, durch den Geist der Gnade und den Geist des Gebets leiten lassen, für unser Land, in diesem Sinne jetzt für unser Land, einzutreten, dann wird dieses Jahr kein Segensjahr werden. Ich glaube einfach, dass durch die zunehmende Gottlosigkeit, durch die zunehmende Perversion, die in unserem Land im Gange ist, die Abortion, also die Abtreibung, soll straffrei gehalten werden bis zur Geburt des Kindes. Muss man sich mal überlegen. Ja? Massenmord hoch drei in unserem Land. Hunderttausende von Kindern werden abgeschlachtet. Ja? Und da wird gut dran verdient. Und wenn jetzt da Werbung gemacht werden kann, dann werden wir noch erleben, wenn der Herr das nicht stoppt, wie dann das grassieren wird. Auch die Amoral, Homosexualität, Ehe für alle, alles geht in diese Richtung. Kinder sollen schon im Kindesalter pervertiert werden. Das ist ganz furchtbar. Das hat vor einigen Jahren, wäre das unmöglich gewesen. Und in kürzester Zeit verändert sich die Gesellschaft. Das ist alles, wenn du gegen Homosexualität bist heute, dann bist du out. Wie kann man nur so, und das ist intolerant, und ja, das Böse zu tolerieren, das ist die Toleranz des Humanismus geworden. Ihr Lieben, es braucht Beter. Ich bin überzeugt. Es braucht Beter, die Tag und Nacht vor dem Angesicht Gottes sind und die nicht nur so obligatorisch ihr Gebet runterrasseln, sondern die von ganzem Herzen eintreten für unser Land. Unser Land ist ein gutes Land. Unser Land ist von Gott geliebt. Wie Jerusalem, also ich, oder Israel. Ich glaube fast, dass es gewisse Parallelen zwischen Israel und Deutschland gibt. Erstmal wurde Deutschland ja auserwählt, sage ich mal in Anführungsstrichen, um die Züchtigung, um den Fluch an Israel auszuüben, den sie ja heraufbeschworen haben. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und das ist dann also von Deutschen unter Führung eines österreichischen Herrn, den wir noch zum Teil kennengelernt haben, geschehen. Ihr Lieben, unser Land ist in Schutt und Asche gelegt worden. Unser Land ist geteilt worden. Und man hätte für Deutschland wohl kein Pfifferling mehr gegeben. Und was wurde daraus? Das Land wurde in kurzer Zeit aufgebaut. Es ist eine der führenden Nationen in der Welt geworden. unser geteiltes Land wurde vereinigt, ohne dass ein Schuss gefallen ist. Was hat Gott an Gnade? Das ist ja nicht durch Menschen letztlich geschehen, sondern letztlich durch den Herrn bewirkt worden. Was hat der Herr an unserem Land an Gnade ausgegossen? Wohlstand hoch 3. Und das scheint alles irgendwo zu kippen. Jedenfalls ist es nicht festgefügt, dass man sagen kann, oh, wir können jetzt ganz sicher in das neue Jahr gehen, nicht wahr? Da passiert überhaupt nichts. Vorsicht, Vorsicht. Aber ich glaube, dass es ein Mittel gibt, um das Gericht, das über Deutschland schwebt, das Gericht Gottes, nämlich Sünde, wenn sie so anhaltend auch betrieben wird, wie es in unserem Land bisher schon der Fall ist, führt zum Gericht. Absolut. Es kann gar nicht anders sein. Aber wir wollen natürlich, dass dieses Gericht noch aufgehalten wird. Wir wollen, dass sich noch Tausende von Menschen bekehren. Ihr Lieben, wisst ihr, wie viel Prozent wiedergeborene Christen es in Deutschland gibt? 1%. Vielleicht etwas mehr. Man weiß es ja nicht ganz genau. Aber nicht viel mehr. Wisst ihr, wie viel im Durchschnitt wiedergeborene Christen es in der Welt gibt? 10%. Laut Open Doors, die sich damit sehr auseinandersetzen und ihre Statistiken da immer wieder auffrischen, gibt es durch die Erweckung, die hin und her in verschiedensten Ländern stattfindet zurzeit, 900 Millionen wiedergeborene Christen. 900 Millionen. Wir haben eine Weltbevölkerung von 8,5 Milliarden. Es sind also über 10% wiedergeborene Christen im Schnitt der Weltbevölkerung. Und Deutschland ist ganz unten angesiedelt. Dieses Land, dieses hochindustrialisierte, hochtechnisierte Land, das beispielhaft in vieler Hinsicht in Deutschland ist, ist geistlich gesehen ganz, ganz unten. Geschwister, was meint ihr? Sollen wir das ändern? Wollen wir das ändern? Also ich habe das so im Herzen. Herr, ich will alles tun, was ich tun kann, damit das geschieht. Ich habe die Rosemarie Stresemann von Wächterruf, Wächtergebet. Ich bin ja da im Wächtergebet involviert, auch in Hamburg, dafür zuständig. Die habe ich angerufen, habe ihr das erzählt. Sie sagt, Uwe, das ist genau mein Herz. Gott hat zu mir in ähnlicher Weise gesprochen. Dann habe ich den Bernd Oettinghaus angerufen von Rundentischgebet. Und er sagte mir, Uwe, toll, das brauchen wir, das ist die Sache. Ich habe den Vorstand von BFP in Kenntnis gesetzt, den Johannes Justus und Ralf Uphoff und Bregi und wie sie heißen. Denen habe ich das alles erzählt. Ja, ihr Lieben, und mir schwebt vor eine Gebetsarmee. Natürlich muss Gott sie schenken. Aber er braucht Menschen, die das vorantreiben. Und ich habe da irgendwo so den Auftrag, da zumindest inspirierend mitzuwirken. Und wie kann das praktisch aussehen? Wie kann das praktisch werden? Und ich denke auch, dass irgendwie so vom Herrn bekommen, jedenfalls habe ich da einen ganz tiefen Frieden drüber. Und ich will das jetzt in Gange bringen, nachdem ich mit all den leitenden Leuten gesprochen habe und mir eingeholt habe. Ich möchte also nichts alleine tun, im Alleingang, sondern immer in Abdeckung auch mit leitenden Leuten in unserem Land, also geistlichen Leuten. Und mir schwebt vor, dass Menschen, Geschwister, sich in irgendeiner Form nicht verpflichten, im Sinne, ich muss das jetzt machen oder als Bedrohung oder so, gar nicht. Und trotzdem sich vornehmen, 15 Minuten pro Tag für Erweckung in unserem Land zu beten. Ist das zu viel verlangt? 15 Minuten, eine Viertelstunde. Und stellt euch vor, wir haben 45.000 Geschwister im BFP alleine. es würden nur 10% beten, dann wären das 4500 Beter. Ja. Und ja, und wenn man auch im Ausland da noch Leute kriegen könnte, ich bin überzeugt, man kann Tag und Nacht eine Gebetsfront in dieser Weise schaffen. Und der Herr wird das Gericht noch aufhalten. Ich glaube nämlich, dass wir nur noch kurze Zeit haben. Und der Herr kommt wieder und holt die Seinen heim. Und dann ist der Geist Gottes weitgehend von der Erde weggenommen. Und dann beginnt ja die fürchterliche Verfolgung und dann beginnt dieser ganze Krieg. Das hat mal eine Schwester vor, das ist schon vor zig Jahren gewesen. Ich glaube, es war so in den 80er Jahren, nee, in den 60er Jahren, hat eine Weissagung gehabt, Deutschland würde vereinigt werden. Eine Norwegerin übrigens, eine norwegische Schwester, 90 Jahre alt, hat die Weissagung gehabt, es wird in Deutschland, hat kein Mensch dran gedacht, in Deutschland wird wieder vereinigt werden. Und es wird eine Amoral durch die Gesellschaft gehen wie nie zuvor. Und es wird Frieden sein, eine lange Zeitspanne. Eine ganze Generation wird nur Frieden haben. Aber danach geht das los. Und es wird ein Schlag nach dem anderen kommen. Und naja, man kann sich diese irgendwie vom Internet mal runterladen, diese Weissagung, die da, wie gesagt, vor über 50 Jahren, ne, war das so ungefähr, gelaufen ist, die sich bis zum Letzten erfüllt hat. Sie hat auch geweissagt, dass Israel wieder ein Land werden wird. Das war ja damals schon ein Land, aber dass die Israeliten alle wieder nach Israel strömen werden und dass sich das dann alles verdichten wird, bis die maßgeblichen Prophezeiungen in Bezug auf die Offenbarung, auch in Bezug auf Israel, sich erfüllen werden. Ihr Lieben, wir sind in dramatischen Zeiten. Ich möchte die Sache nicht schlecht reden. Ich möchte auch nicht Deutschland schlecht reden. Aber ich möchte die Fakten deutlich machen, damit wir uns bewusst werden, in was für einer Situation wir sind. Ihr Lieben, wir können uns freuen, dass wir Gottes Kinder sind. Es ist sowas Schönes, dass wir Jesus haben. Ja, dass wir diese Hoffnung haben, diese Zuversicht haben. Wir haben, unsere Zukunft liegt im hellen Schein. Wir brauchen keine Angst haben vor Krieg und vor was weiß ich nicht alles. Und wenn es Krieg gibt und wenn es Auseinandersetzungen gibt und wenn du selber persönlich in Auseinandersetzung kommst und in Verleumdung, in Verleugnung und alles Mögliche. Ihr Lieben, wir haben den Herrn über uns und er wacht über uns. Und er wird uns nicht zumuten, was uns zu viel wird oder was wir nicht überwältigen können, wo wir nicht den Sieg haben können, der uns weit mehr als Überwinder macht, unser Gott. Freuen wir uns, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Genießen wir dieses Vorrecht, dass wir ihm gehören dürfen. Aber die Verpflichtung, die damit verbunden ist, die wollen wir auf uns nehmen. Die Verantwortung, die wir haben für die vielen, vielen Menschen unseres Landes. Wisst ihr, wie viele Menschen sich noch bekehren müssen, um den Weltdurchschnitt zu erreichen? 7,5 Millionen Deutsche. Wie soll das passieren? Wie soll das geschehen? Für Menschen schier unmöglich. Aber bei unserem Gott ist doch alles möglich. Und deshalb möchte ich euch einfach aufrufen, bedenkt es, nehmt es mit auf euer Herz, das liegt mir so am Herzen, merkt ihr schon, wie ich bewegt bin. Nehmt das auf euer Herz. Die Menschen gehen verloren. Von Ewigkeit zu Ewigkeit verloren sein. Gut, wenn jemand verloren sein will, ist das okay. Dann hat er sich entschieden. Dann muss er eben das tragen. Aber wie viele Menschen sind unwissend? Die haben überhaupt keine Ahnung. Sie berührt das überhaupt nicht, weil das gar nicht an sie rankommt. Und deswegen braucht es dieses dringliche Gebet, dass der Geist Gottes die Herzen bewegen kann. Dass der Geist Gottes, haben wir gesungen, die Augen öffnen kann, die Herzen öffnen kann. Nicht nur der Gläubigen, sondern auch der Ungläubigen. Dass das Feuer der Liebe Gottes so neu die Herzen der Gotteskinder erfasst und ergreift. dass die Gemeinden wieder lebendig werden. Und zwar nicht durch Action und durch moderne Geschichten und was es nicht alles gibt, nicht wahr? Damit das Volk Gottes bei Laune gehalten wird, sage ich mal. Sondern dass es erfasst und ergriffen wird vom Heiligen Geist. Dass der Geist der Gnade und des Gebets über unser Land kommt, über unsere Gemeinden kommt. Und dieses Feuer der Liebe Gottes uns treibt. Wirklich die Liebe Gottes, auch die Liebe zu den Menschen, weil Gott die Menschheit lieb hat. Ich glaube einfach, es ist die Liebe Gottes, die auch Einzelne bewegt. Und ich bin sehr überrascht, nicht überrascht, aber sehr getröstet und gestärkt dadurch, zu sehen, dass die geistlichen Leiter, die auch erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dass sie ähnlich empfinden. Dass ich da nicht Überzeugungsarbeit leisten muss. Das geht denen genauso. Ja? Und das zeigt doch, dass es Gottes Wille ist. Dass wir nicht uns was ausdenken und jetzt wollen wir mal ein bisschen was machen, damit wir was machen, sondern dass das der Auftrag ist, den der Herr uns gegeben hat. Ich habe etwas auf dem Herzen, naja, das habe ich jetzt so, ist so das, was gerade der Herr zu mir persönlich gesprochen hat, aber was vom Wort Gottes her heute Morgen dran ist, werdet voll Geistes. Lasset euch füllen mit dem Geiste, indem ihr füreinander redet in Psalmen und Hymnen und geistlichen Gesängen und indem ihr in eurem Herzen dem Herrn singet und spielet, indem ihr jedes Mal für jedes im Namen unseres Herrn Jesu Christi dem Gott und Vater dankt, indem ihr einander untertan seid in der Furcht vor Christus. Werdet voll Geistes. Der griechische Urtext lässt da eine doppelte Übersetzung zu, nämlich einmal dieses Wort Pleruste bedeutet, lasset euch füllen und wird also in seinem Aktiv von Paulus stets auf geistliche Dinge auch bezogen, wir sollen uns füllen lassen. Und dann gibt es noch diese andere Bedeutung, dass wir uns selber dass wir selber dafür sorgen sollen, gefüllt zu werden. Es ist also nicht nur ein passiver Vorgang, ach ja, ich lasse mich jetzt füllen, Gott, wenn du willst, kannst du mich erfüllen, sondern ein aktiver Vorgang, dass ich sage, Herr, ich brauche die Fülle deines Geistes. Du musst mich erfüllen. Ich kann ohne dem nicht sein. Ich will ohne dem nicht sein, denn nur gefüllt mit deinem Geist kann ich auch den Auftrag erfüllen, den du mir gegeben hast. Füllt euch mit dem Geist Gottes. Und hier kommt nur etwas zum Ausdruck, was als sehr wichtig anzusehen ist. Die Frage, wie kann man die Erfüllung mit dem Heiligen Geist von sich aus selber vornehmen? Ja, von uns aus selber ist das wohl nicht möglich. Aber wir lassen uns ja, und darum ist dieser heute Morgen auch gegeben, wir lassen uns ja inspirieren durch das Wort Gottes. Und wenn wir dann inspiriert sind und wenn wir diesen inneren Antrieb haben, dann ist das ja auch vom Herrn. Also es geht diese Wechselwirkung. Auf der einen Seite schenkt uns der Herr diese Inspiration. Er schenkt uns dieses Verlangen. Das kommt vom Heiligen Geist, das kommt nicht aus dem Fleisch. Das Fleisch möchte was ganz anderes. Das möchte Ruhe haben und möchte Wohlstand und Wohlleben und Party und so. Aber das will der Geist Gottes in uns wirken. Und dann wollen auch die Gotteskinder dem Herrn dienen. Und dann wollen sie sich füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Und dann rufen sie darum, dann beten sie, dann ringen sie darum, dass der Geist Gottes sie erfüllen mag. Und dann ist das diese Wechselwirkung. Auf der einen Seite wirkt der Geist Gottes, wir reagieren mit Gehorsam. Und wenn wir mit Gehorsam reagieren, dann sind es keine Werke, die wir selber tun, sondern letztlich ist es das Werk des Herrn, der das in uns und dann auch durch uns bewirkt. Und danach sehne ich mich. Ich sehe nämlich meine Geschwister, dass wir alle zusammen erfüllt sind, so neu erfüllt sind mit der Kraft der Liebe, mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Ein inneres Recht dazu in dieser Weise von den Gläubigen, das sich füllen mit Heiligen Geist zu fordern, das hat Paulus darin ersehen, dass der Gläubige in einer ganz bestimmten festen Beziehung zum Heiligen Geist steht. Jeder von uns hat den Heiligen Geist, sonst könnten wir gar nicht sagen, Jesus ist mein Herr. Und ich glaube, dass wir alle, die wir hier heute Morgen sind, sagen können, dass es so ist.
Das heißt, du hast den Heiligen Geist in dir. Und der Heilige Geist ist das Kostbarste, was es überhaupt in dieser Welt gibt. Jesus ist beim Vater, aber er hat den Heiligen Geist hergeschickt. Ne? Und der Heilige Geist ist hier. Und er ist hier in uns. Und Jesus ist dann, wenn wir zusammenstehen und zusammenkommen wie heute Morgen, dann ist Jesus auch atmosphärisch in unserer Mitte. Das heißt, er ist in unseren Herzen, aber er ist auch hier gegenwärtig durch eine Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes. Von den unbekehrten Menschen kann man so etwas überhaupt nicht fordern. Sie sind dazu einfach nicht imstande. Das kann man immer sehen, wenn so bei Feiern oder Hochzeiten oder so, wenn viele Ungläubige mit in die Gemeinde kommen und die Gemeinde fängt an, den Herrn zu loben. Dann guck dich mal um, die Leute, die keine Ahnung von Gott haben, die da stehen, dann gucken sie blöd, ne? Vielleicht versuchen sie mitzumachen, aber es gelingt ihnen nicht. Sie können nicht anbeten, das können die überhaupt nicht. Sie können den Herrn nicht loben und preisen. Vielleicht können sie das Vaterunser nachplappern, aber das ist auch alles. Aber wir können den Herrn preisen. Wir können ihn aus der Tiefe unseres Herzens, können wir ihn loben. Und das ist nur möglich, weil der Geist Gottes in uns ist. Und keiner von uns hat das verdient. Oder hat einer verdient von euch, ein Gotteskind zu sein? Keiner. Es ist nur Gnade. Ihr Lieben, und wenn wir aus Gnade errettet sind, wenn wir den Menschen in der Welt eigentlich nichts voraus haben, menschlich gesehen, und der Herr hat seine Gnade auf uns gelegt, dass wir jetzt errettet sein dürfen, dann ist das doch eine Riesenherausforderung für uns. Damit ist doch eine heilige Verpflichtung verbunden. Und die wollen wir erfüllen. Ihr Lieben, ich würde gerne euch leitern, das mal zukommen lassen, was ich da ausgearbeitet habe. Und vielleicht, ihr müsst das natürlich mittragen oder nicht nur mir zu Gefallen machen, sondern wenn ihr meint, dass es auch euer Ding ist, da mitzumachen und mitzuwirken, dann würde ich euch gerne bitten, die Geschwister zu bitten, sich für 15 Minuten zu verpflichten mit E-Mail. Ich würde nämlich dann, wenn ich das alles zusammenbekomme, so ein Update geben, ich sag mal alle 2 Wochen, alle 14 Tage, wie sich diese Gebetsarmee zusammensetzt. Also einfach auch aus Ermutigung, ja, dass wir sehen, es wächst, die Mauer wächst oder die Armee, die stellen wir zusammen. Und du bist nicht alleine, wenn du jetzt das auferlegst und sagst, ich will eine Viertelstunde das eine Thema, es geht nur um das Thema Erweckung. Du kannst natürlich 3 Stunden beten oder 10, das musst du selber wissen. Aber es geht hier um Erweckung in Deutschland. Es geht speziell darum, dass die Leute, die keine Ahnung haben von Gott, dass sie in irgendeiner Form mit Gott in Berührung kommen und auch, dass sie getrieben werden vom Heiligen Geist, sich zu bekehren. Und dann wird es genauso kommen, wie der Herr es versprochen hat, wenn 2 oder 3 eins werden, worum sie bitten, das wird geschehen. Und es ist so, liegt so auf der Hand, dass das im Willen Gottes ist, dass wir um Errettung von Menschen beten. Da kann kein Gotteskind kann was dagegen haben, nicht? Dass wir das zum Gebet machen. Dann heißt es, singet und spielet dem Herrn. Das ist eine dritte Forderung. Der Zusatz im Herzen ist dann auch zweifach auszulegen. Einmal kann man es mit dem Herzen wiedergeben. Wir singen und spielen, also das haben wir ja hier gemacht, mit dem Herzen. Und dann meint Paulus, dass diese Hoch- und Freudenstimmung des Glaubens, welche in dem Reden ihres Ausdrucks diesen Ausdruck findet, auch in Gesang und Spiel, sich dann Bahn bricht, dass wir mit einem Mal, dadurch, dass wir selber den Herrn preisen, dass wir singen und loben und anbeten, inspiriert werden. Und dann kann man nachher manchmal gar nicht mehr aufhören. Ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal gesagt habe, manche Dinge, erzählt ein paar Mal. Müsst ihr mich entschuldigen. Ich bin mal mit Gary Klein, das ist der Studienleiter von Bad Gandersheim, der war ja früher in Schorndorf, einer meiner Ältesten da, bin ich von Ungarn nach Rumänien gefahren mit dem Auto. Ich war der Autolenker da, ne, und er saß neben mir. Mit einmal fängt der Kerl an, den Herrn zu preisen, ne, in Zungen. Ja, was soll ich machen, ne? Ja, ich stimme mit ein, ne. Und dann haben wir in Zungen den Herrn gepriesen, ne, während ich gefahren bin von Ungarn stundenlang. Also ich glaube, es sind so 4-5 Stunden Fahrt. Und dann haben wir gesungen. Und während des Singens kriegten wir immer mehr Lust zu singen und den Herrn zu preisen. Wow! Also das steigerte sich, ne? Nun bin ich ja nicht so ein Typ, der sich nun nur so emotional treiben lässt, sondern ich habe irgendwas dagegen, Manipulation und sowas mag ich nicht. Aber ich wurde so getrieben vom Geist Gottes. Und dann bin ich gefahren, das Auto wurde immer schneller. Und der hob die Hände hoch und pries den Herrn. Naja, was soll ich machen? Ich hebe auch die Hände hoch. Hab dann mit den Knien gesteuert. Und dann die Leute überholt da von auf der Autobahn. Ne? Die gucken sich um, die sehen beide. Die haben wohl gedacht, was ist denn da los? Ne? Ja, sind heil und sicher angekommen. Und wir kommen an die rumänische Grenze. Das war damals Ceausescu, hat da noch regiert. Das war ganz schlimm. Die haben da, manche Fahrzeuge haben 30 Stunden da an der Grenze gestanden und wurden auseinandergerissen und alles Mögliche. Und Gary sagte mir noch, pass auf, nichts Christliches darfst du in deinem Auto haben, sonst gibt's Ärger, ne? Und ich hatte noch eine Kassette, damals hatte man noch Kassetten, eine Kassette von Bad Gandersheim hatte ich dann noch im Radio da drin oder in diesem Kassettending. Und die habe ich vergessen rauszunehmen. Und wir kommen jetzt an die Grenze und sind so vollgepowert mit Freude. 5 Stunden den Herrn gepriesen. Ha! So, da bist du vollgefüllt, du, das sprudelt nur alles so raus. Ne? Man könnte ja sagen, ja, wenn man 5 Stunden da singt und richtig sich verausgabt, dann muss man doch irgendwo fertig sein oder so. Im Gegenteil, wir waren so fit und munter. Und dann haben sie unser Auto da durchleuchtet, unterleuchtet. Dann mussten wir dann noch durch so ein Wasserdings da fahren. Fanden wir alles so lustig. Jedenfalls, wir steigen aus. Und der Gary, der schmeißt sich über mein Auto und lacht. Ne? Und die Grenzer, die dachten, was ist mit denen los? Das haben sie noch nie erlebt. Weil alle das Knick einzogen, wenn sie an die Grenze kamen. Und dann kam der eine mit einer gezogenen Kalaschnikow auf mich zu. Ja. Und ich fand das so witzig. Normalerweise hat man Angst. Ne? Ich habe keine Angst gehabt. Ihr Lieben, voll des Heiligen Geistes zu sein, man spürt nicht, was so irdisch alles auf einen zukommt. Ja. Und dann habe ich ihn angelacht. Nicht wahr? Und der kam immer näher und als er 2 Meter von mir weg war, lässt er die Kalaschnikow runter und fängt auch an zu lachen. Und dann laufe ich zu ihm hin und schüttel ihm die Hand und er auch. Und Gary läuft und hat ihm dann irgendwie noch was geschenkt und so. Und dann setzt er sich in mein Auto. Normalerweise haben sie die Autos auseinandergeflöht. Ne? Der setzt sich da rein, drückt die Kassette rein und Zungengesang schallt über die rumänische Grenze. Und da hat er aufgedreht, ich hatte 100 Wattboxen drin, ne? Hat er dann aufgedreht, volle Lautstärke und hat sich gefreut. Dann kam er da raus, hat sich gefreut, ne? Und hat dann seinem Kollegen bedeutet, der soll den Schlagbaum hochmachen, wir durften durchfahren. Gott hat Zeichen und Wunder getan. Wir sind in eine ungarische Gemeinde geführt worden, nachher auch über, das kann ich gar nicht alles erzählen, würde zu weit führen. Jedenfalls in dieser Versammlung hat mein Gary über 150 Menschen heilen dürfen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe gepredigt, ne? Wir waren zwischen Ungarn und Rumänien gibt es eine Stunde Zeitunterschied, das haben wir gar nicht jedenfalls nicht wahrgenommen. Das heißt, wir kommen da in die Versammlung rein. Eigentlich war der, haben die ein Schlusslied gesungen, so einen ganz traurigen Kanon gesungen. Ne? Und wir Deutschen kommen da rein und hallo, ja, wurden dann begrüßt. Und sollten dann auch was sagen. An sich war die Stunde ja schon vorbei. Aber das wusste ich nicht. Ne? Und da habe ich dann eine schöne Predigt gehalten. Ne? Und habe einen Aufruf gemacht. Und da kamen die alle nach vorne. Das waren ungefähr 150 bis 200 Leute da. Die kamen alle nach vorne. Und wollten mit sich beten lassen. Und dann fing Gary an. Hat ihm die Hände aufgelegt. Hat den, der kann ja Rumänisch. Ja, konnte den auf den Kopf zusagen, was sie für eine Krankheit haben. Hat für sie gebetet und die wurden gesund. Ja. Da war eine Aufruhr. Ihr könnt euch das nicht vorstellen in dieser Versammlung. Und ich musste nachher weiter, weil ich noch einen Predigtauftrag hatte in einer anderen Gemeinde. Da waren 2000 Menschen, da kamen da zusammen. Musste ich mich von einem Rumänen dahin fahren lassen. Und mein Gary hat weiter geheilt. Ne? Und nach 4 Stunden oder so kam ich dann zurück und Gary hat immer noch geheilt. Wir haben Gott erlebt in mächtiger Weise. Also ich kann euch nur sagen, den Herrn zu preisen, voll des Heiligen Geistes zu sein, ist die höchste Lebensqualität, die wir uns überhaupt vorstellen können. Gönnt euch das, meine lieben Geschwister. Gönnt euch das aber auch den anderen, die dann mit euch zu tun haben. Denn die anderen werden dadurch reichst gesegnet werden. Es ist auch möglich, nicht nur dass wir mit unserem Herzen den Herrn preisen, sondern in unserem Herzen. Es gibt das die Übersetzung auch hier. Das heißt, dass mit einem Mal in uns der Geist Gottes eine Konzentration und eine Fülle schenkt, dass wir denken, wir sind schon im Himmel. Ja, es ist wirklich so. Und das will Gott uns neu geben. Und wie wäre es, wenn das so unser Leben im neuen Jahr ausfüllen würde. Wenn das so der Tenor des neuen Jahres wäre in unserem Leben, das wäre doch herrlich, oder? Und das soll sein und unser Gott will es tun. Ich glaube auch, dass ich heute Morgen diesbezüglich inspiriert bin, das weiterzugeben, weil Gott das tun will. Weil das nicht nur so, ja, so ein Gebets-, so ein Predigtthema ist, sondern dass es ein Aufruf des Herrn ist, dass wir in seine Fülle hineinkommen. Und das soll dauernd geschehen. Diese Forderung schließt Paulus nun darüber, schließt er noch ein Wort an, in welcher die Gesinnung in, und die damit verbundene Ermahnung, die er ja abgibt, dass die in dreifacher Hinsicht erfüllt werden soll. Da gibt es diese grammatikalische Form des Partizipium Präsens, also dass man praktisch so eine Aufforderung kriegt. So, das ist ein richtiges massives Statement. Wird man einmal ausgedrückt, dass diese Aufforderung zum Dank auf den vorhergehenden Vers sich bezieht. Und zum anderen, dass dieser Dank ein ständiger sein soll und ein bleibender sein soll. Wir sollen ständig in unserem Herzen dem Herrn danken. Für alles. Sagst du, für alles? Sollst du auch danken für die Kuh, die da verrückt spielt? Schwester, tu das mal. Auch die Kuh steht unter der Führung und Leitung Gottes. Und der Herr kann Wunder tun. Und wir müssen sehen, wenn wir diese ganzen fürchterlichen Ereignisse wahrnehmen, sind wir ja normalerweise gehalten, unruhig zu werden, ängstlich zu sein, in Panik zu geraten und so weiter. Aber wir als Gottesvolk, wir haben eine andere Souveränität, eine andere Kraft, eine andere Stärke. Und deswegen lasst uns den Herrn preisen, was das Zeug hält. Egal, was uns passiert. Uns kann nichts passieren. Denn der Herr wird jeden Fluch, den der Teufel auf uns legt, in einen wunderbaren Segen verwandeln, wenn wir unsere Liebe zu ihm zum Ausdruck bringen. Halleluja. Das habt ihr auch alle schon mal erlebt. Ich sage euch eigentlich nichts ganz Neues, oder? Danket jedes Mal für jedes, auch für das Ungeschick und für das Leid, das uns betrifft. Für das Gute und das Angenehme zu danken, das ist keine Kunst. Das kann auch ein Gottloser. Aber für das Unangenehme zu danken, dazu muss man in der Gnadenschule unseres Gottes stehen. Und dort lernt man auch diese paulinische Ermahnung, immer dafür alles dankbar zu sein. Denn unser Ziel ist sowieso der Himmel. Unser Ziel ist doch nicht, dass wir hier ein Wohlleben haben. Guckt euch Paulus an, was der alles durchlitten hat. Und er sagt, ich bin stolz darauf. In dem Sinne, dass ich für meinen Herrn leiden darf. Hat er einmal einen ganzen Tag und eine Nacht am offenen Meer rumgespaddelt. Das muss man mal erstmal nachmachen. Ja? Einmal ist er gesteinigt worden, da war er schon tot. Jedenfalls haben die Leute gedacht, dass er tot wäre. Und am nächsten Tag hat er schon wieder gepredigt. Ja, Halleluja. Also der Paulus, der hat wirklich die Vollmacht, uns diese Anweisung zu geben. Ne? Und das ist nach unserem Ermessen das ungeheuer Große an dem ersten Apostel der Christenheit, dass er, der so tiefgründige Blicke in die Welt des Glaubens getan hat, der uns dann in seinen Briefen auf eine solche Höhe des Gedankenfluges, ja, förmlich zum Schwindeligwerden mitgerissen hat. Dass dieser Mann trotz alledem niemals den Blick für die nüchterne Wirklichkeit des Alltags verloren hat. Das finde ich auch bei Paulus so stark. Der kann schwärmen. Ne? Da denkt man, naja, ein Schwärmer. Ne? Der hat keine Ahnung vom täglichen Leben. Du, und im nächsten Moment sagt er dir, was Sache ist. In den ersten Kapitel des Epheserbriefes lernen wir etwas davon kennen, wie Paulus den Gemeinden ihren Glauben, ihre Berufung und ihren Heiland groß zu machen wusste. Und gerade in den vorhin behandelten Versen merken wir wieder, wie ihm alles darauf ankommt, nur von der Herrlichkeit des Glaubensstandes zu sprechen, den wir haben dürfen. Von den Flecken und von den Runzeln der Gemeinde wegzusehen und hinzublicken auf das leuchtende und herrliche Licht der göttlichen Gnade. Wir sind alle nicht so toll, meine Geschwister, und ich fühle mich überhaupt nicht toll. Aber wir sind glücklich. Wir haben das Beste erwählt, was es gibt. Wir können alle Zeit fröhlich sein. Nicht über uns selber, aber über unseren Herrn. Und wir wollen ihm die Ehre geben. Ihr Lieben, und ich sagte ja, dass wir eine unterschiedliche Aufgabe und eine unterschiedliche Berufung haben. Ihr Geschwister, die ihr da Lobpreis macht, ist euch genauso wichtig wie der hier die Predigt hält. Und der hier die Predigt hält, der ist nicht wichtiger als der die Klo putzt. Es kommt nicht darauf an, was wir tun. Es kommt darauf an, wie wir es tun. Mit was für einem Herzen wir es tun. Mit was für einer Hingabe wir es tun. Das ist entscheidend. Und danach beurteilt uns der Herr. Also sei nicht betrübt, wenn du denkst, ach, was ich mache, ich kann nicht so viel machen und so. Mach das, was du kannst. Mach es aus ganzem Herzen, tief. Gründig und tiefherzensmäßig, dann wird der Herr dich belohnen. Und so hat der Herr es eben gewollt, dass der Leib Christi insgesamt zusammensteht. Darum brauchen wir einander. Vergleicht das ja mit einem Leib. Ne? Der Fuß kann nicht sagen, zur Nase, ich brauche dich nicht. Ne? Und die Nase kann nicht zum Fuß sagen, was willst du da unten? Ne? Sondern wir brauchen alles. Und darum sind wir ein Leib. Darum sind wir Gemeinschaft. Und ihr Lieben, diese Einheit des Leibes Christi, das ist auch so etwas, was ich für ganz wichtig halte. Die muss wachsen. Das muss noch zunehmen. Dass wir einander schätzen. Dass wir uns bewusst werden, was für ein Geschenk es ist, einen Bruder, eine Schwester zu haben. Dass wir einander haben dürfen. Das ist ein Riesengeschenk. Mein Kapital sind die Geschwister, die es gibt, nicht irgendwas anderes. Mein Auto kann morgen in Schrott gefahren sein oder alles, was ich so an Wohlstand habe, kann mit einmal wegbrechen. Aber meine Geschwister werden nicht wegbrechen. Die werden bei mir oder mit ihnen werde ich zusammenbleiben, weil wir miteinander Jesus nachfolgen. Man kann ja auch auf dem Boden des Glaubens leicht so, wie soll ich mal sagen, zu einem gewissen Herrentum sich stilisieren. Ich bin besser als der andere, ne? Ich bin wichtiger. Ne? Hören wir mit dem Mist auf. In dem Moment, wo du das denkst, hast du schon verloren. In dem Moment bist du schon bei unserem Gott unten durch. Aber wenn du klein bist, du sagst, Herr, ich kann von mir aus sowieso nichts. Aber mit dir will ich alles tun. Dann kann der Herr dich gebrauchen. Und das ist wahre Demut. Wahre Demut ist nicht auf den Bauch rumzukriechen, ne? Sondern wahre Demut ist, dass wir von uns selber wissen, wir können gar nichts. Ohne den Herrn bin ich nichts. Aber mit ihm, da habe ich Kraft. Mit ihm, da habe ich Power. Mit ihm kann ich groß sein, weil er groß ist. Und das wird auch einmal so sein bei uns, dass wir, wenn wir beim Herrn sind, mit Christus auf Thronen Gottes sitzen werden. Wisst ihr, dass ihr Engel richten werdet? Die Engel, die ihren Auftrag nicht erfüllt haben. Wie Gott uns mit hineinnimmt in seine Herrlichkeit. Das ist unglaublich. Die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit des Herrn ist so stark, dass aller Himmel, Himmel diese Herrlichkeit eigentlich gar nicht fassen können. Und wir sind mit hineingenommen. Und die Herrlichkeit Jesu ist jetzt schon auf jedem Einzelnen von uns, sagt der Herr. Herr, ich bitte, dass du meine Herrlichkeit ihnen gibst. Und das hat der Herr, der ist ja erhört worden. Also die Herrlichkeit des Herrn ist auf dir. Vielleicht sehen wir das nicht, weil wir nur den Körper sehen. Aber der Teufel sieht das, der nimmt das wahr. Und er kriegt Schiss vor dir. Wenn du in deinem Herrn bist, wenn du im Namen des Herrn auftrittst, sollst du mal sehen, wenn du dem Teufel widerstehst, was macht er? Der reißt aus. Der kriegt Panik. Das möchte ich. Ich möchte, dass der Teufel Panik kriegt, wenn wir als Volk Gottes auftreten. Und deshalb mache ich mich nicht lustig über ihn. Er ist immer noch ein Fürst. Und ich möchte sehr bitten, nicht ja, so zu tun, als ob der Teufel nichts ist. Der ist Großmacht und viel List. Seine grausame Rüstung ist. Aber wenn wir in der Kraft des Herrn ihm begegnen, darauf kommt es an, dann hat er verloren. Die Furcht des Herrn ist eine wunderbare Kraft. Und diese Furcht des Herrn, das sage ich euch ja nichts Neues, hat überhaupt nichts mit Angst zu tun, sondern mit Ehrfurcht. Hat mit der richtigen Herzenshaltung zu tun, die wir unserem Gott gegenüber einnehmen. Und dann kann der Herr Wunderbares tun. Das ist die Pforte, welche uns den Zugang eröffnet für all die Reichtümer, die Gott für uns bereit hat. Gottes Furcht. Weil wir im Angesicht unseres Heilandes leben, weil er all dieses tun sieht und weil wir uns fürchten, ihn zu betrüben. Das ist Gottes Furcht. Ich fürchte mich, ihn zu betrüben. Ich möchte, dass er sich über mich freut. Ich möchte, wenn ich hier vor euch stehe und das Wort Gottes verkünde, dass Engel Beifall klatschen. Und wenn Leute manchmal die Nase rümpfen, sagen, naja, also so toll war die Predigt nicht, hätte sich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten müssen, oder auch rhetorisch und überhaupt, naja, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass ich dem Herrn Freude mache. Und so ist es bei dir auch. Wenn du irgendeinen Dienst tust, dann soll der Herr sich über dich freuen können. Und wenn er das tut, meine Geschwister, wenn er sich darüber freuen kann, dann sind wir gut dran. Was Besseres kann uns nichts passieren. Und das, meine lieben Geschwister, wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass der Himmel sich über euch freut. Wenn ich dich anschaue, muss ich mich irgendwie freuen. Aber wenn ich mich schon freue, was meinst du, wie der Herr sich freut? Ja? Auch wenn deine Haare immer so ein bisschen hochstehen. Naja. Ich merke schon, meine Haare stehen manchmal auch hoch, aber das ist dann das andere. Wo sie sagt, ey, du musst mal wieder dich ein bisschen kämmen und so. Ne? Ja, so sind wir unterschiedlich. Ne? Ist das nicht herrlich, wie unterschiedlich wir sind? Preis dem Herrn. Ich möchte euch noch segnen. dass das geschieht, dass er und wir alle voll Heiligen Geistes sind. Und gerade wenn wir geprüft werden, gerade in schwierigen Situationen, soll sich das erweisen als die Herrlichkeit Gottes, die über allem steht. Herr Jesus, ich danke dir für meine kostbaren Geschwister. Sie sind alle so wertvoll, Herr, weil du sie erwählt hast. Sie gehören dir, Herr. Halleluja. Du bist ein wunderbarer Gott. Wir sind so begeistert, lieber Herr. Auch, dass wir einander haben, auch, dass wir einander segnen dürfen, dass wir einander höher achten dürfen als uns selber, Herr. Das ist dein Geschenk. Das geschieht durch die Gabe und durch die Kraft deines guten Heiligen Geistes. Und so segne ich meine Geschwister. Ich segne sie für dieses neue Jahr. Ich segne sie, dass der Geist der Gnade und des Gebets sie treibt. Dass sie getrieben werden von Lobpreis und von Anbetung. Herr, dass ihr Herz voller Freude wird, egal was von außen an sie rankommt. Weil das, was sie erleben durch deinen guten Heiligen Geist, das bestimmt ihr Leben. Das bestimmt auch ihren Seelenzustand. Und damit können sie ein Licht und ein Zeugnis in dieser dunklen Welt sein. Und dazu segne ich sie und wir segnen einander dazu. Wir wollen ein Segen sein, lieber Herr. Wir wollen, dass du dich über uns freuen kannst. Wir wollen mit Frucht beladen in die Ewigkeit gehen, Herr. Und dazu schenkst du Gnade. Ich bitte dich auch, Herr, noch einmal für diese Gebetsarmee, dass wir sie zustande bekommen. Durch deine Gnade und durch deine Kraft. Lass die Gnade, den Geist der Gnade und des Gebets so neu über uns alle kommen. Ich brauche das auch, lieber Herr. Und du schenkst es uns. Preis sei deinem Namen. Du bist ein wunderbarer Gott. Halleluja. Vielleicht möchte noch jemand dem Herrn danken. Da sollte jetzt noch Gelegenheit sein. Jesus.